Gang zu bringen. Dann legen wir da auch was dazwischen, damit das uns nicht stört. Jetzt ist der Moment gekommen. Herr Vogt hat das Wort. Wir haben zwei Protokollanten, Herrn Daniel Münzner und Herrn Christian Hall, die also dafür zuständig sind, dass die Texte an Sie kommen und dass auch die Diskussion vom Tonband oder vom Tonträger her transkribiert wird, Ihnen vorgelegt wird. Ein Mathematiker von Haus aus und Sie sind Historiker. Und ja, sehen Sie.
Die Kombination also ist gut.
Für Soziologie sehr passend.
Ja.
Herr Vogt, jetzt haben Sie das Wort.
Gut, darf ich sitzen bleiben?
Bitte.
Das ist mir sonst zu. Und wird es mir zu warm, so tief schackiert aus. Das ist nicht eine Missachtung des Auditoriums. Liebe Kerstin Krüger, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte es nicht als eine rhetorische Floskel zu bewerten, wenn ich mich ganz zu Beginn bedanke für diese Einladung sozusagen zu den Auserwählten zu gehören, die eventuell etwas zur Geschichte der Universität, zumindest zur Geschichte der neueren Zeit, etwas beitragen dürfen. Ich will versuchen, so wie mir es ja in der Einladung auch kundgetan wurde, meine Biografie so kurz wie möglich zu halten, sie nur in Stichworten zu erwähnen, lediglich die Dinge, die mich in meiner Biografie, ich sag mal, emotional besonders bewegt haben und die in irgendeinem Zusammenhang mit dem universitären Leben stehen. Also nicht meine Verhältnisse zu früheren Damen oder so, sondern das, was mit der Universität im Zusammenhang steht, mich emotionell bewegt hat, hier etwas deutlicher hervorzuheben. Wenn Sie ansonsten zur Biografie oder anderen Dingen Nachfragen haben, haben wir ja genügend Zeit und ich will mich sehr bemühen, das so kurz, wie ich es kann, zu machen. Ich bin also 1939 in Magdeburg geboren, habe, und das war für mich durchaus ein emotionelles Erlebnis, am 16. Januar 1945, als Magdeburg, einer der vielen Städte, einer der fast letzten vor Dresden, total zerbombt worden ist, diese Brandnacht in Magdeburg als Sechsjähriger erlebt, bin dort mit meiner Mutter, mein Vater war wie die meisten, mein großer Bruder auch im Felde, durch das brennende Magdeburg gelaufen. Meine Mutter hatte sich dabei schwere Brandverletzungen zugezogen und diese Emotion, brennende Städte und Krieg, hat sich bei mir doch so verhaftet im Gehirn, dass ich heute jegliche kriegerische Handlungen, zu welchem Zwecke immer, als so von hirnrissig, verbrecherisch und sonst irgendwie halte. Ich habe dann von 1945 bis 1953 die Rosa-Luxemburg-Schule, das war die damalige Grundschule, besucht und dann von 1953 bis 1957 das Otto-von-Guericke-Gymnasium, das war eines der letzten Gymnasien der DDR, wurde dann später aber auch zu einer erweiterten Oberschule, da war ich aber schon weg, muss ich sagen, umgewandelt. Wahrscheinlich hat man den alten Begriff Gymnasium damals noch gelassen, weil Otto-von-Guericke und Magdeburg natürlich eine sehr enge Verbindung haben, habe dort das Abitur gemacht. Ich muss heute immer wieder sagen, wenn ich die Entwicklung meiner Enkelkinder betrachte, das war eine sehr gute schulische Ausbildung. Ich behaupte mal frech, besser als sie heute in den allgemeinbildenden Schulen läuft. Beweisen kann ich es natürlich nicht, ob mir meine Enkelkinder immer die Wahrheit sagen, weiß ich natürlich auch nicht, aber zumindest war es eine sehr gute schulische, allgemeinschulische Ausbildung, von der ich durchaus heute auch noch zehre. Das sage ich wirklich ohne Übertreibung. Natürlich wollte ich nach dem Abitur, das ich mit sehr gutem Abschluss gemacht habe, gerne studieren. Und ich hatte mich beworben an die Universität Rostock, um dort Medizin und im Zweitfach Wirtschaftswissenschaft. Wir mussten damals noch ein Zweitfach angeben. Falls das erste nicht geht, ein Zweitfach anzugeben. Wirtschaftswissenschaften hatte ich dort eingetragen. Das wurde natürlich nichts. Ich kriegte am 1. Juli aus meinem Privatarchiv, habe ich die Dinge mal noch herausgesucht, einen Brief, 1. Juli 57. Ich will das nicht ganz vorlesen, da steht nur, für das Studienjahr 1958, 59 vorgemerkt, also nicht immatrikuliert, Diese Vormerkung ist an die Bedingung geknüpft, dass Sie in der Zwischenzeit ein Jahr als Arbeiter in einem sozialistischen Betrieb der Industrie oder Landwirtschaft tätig sind. Der Rektor Hückel, den Herrn Hückel, Sie kennen ihn wohl nicht mehr, Herr Hückel ist leid, in Vertretung pro Rektor für Studienangelegenheiten. Nun gut, das habe ich dann auch getan, da ich aus, wie man zu DDR-Zeiten sagt, einer kleinbürgerlichen Familie kam und mein Vater eine kleine Tischlerei mit vier Gesellen hatte, habe ich gesagt, was machst du denn nur in dem einen Jahr? Mein Vater sagte, dein ganzer Studienkram ist sowieso Mist, Handwerk hat goldenen Boden, wie das denn so bei Handwerksmeistern war. Nicht? Also um Gottes Willen nicht Holz, denn das hast du bei mir in der Werkstatt genug gelernt, mach etwas mit Metall. So, dann bin ich mit wiederum einer ganzen Reihe von Umwegen ins Kett nach Magdeburg gekommen, habe dort als Anderer zunächst an einem Bohrwerk gearbeitet und dann habe ich mir gesagt, das kann man auch nicht so ganz machen, du musst die Zeit schon nutzen, habe versucht dort einen normalen Gesellenbrief zu erreichen als Bohrwerksdreher, was mir nach einem Dreivierteljahr gelang, denn man anerkannte mir sämtliche Fächer, die auf der Berufsschule durch den Abiturabschluss, also Deutsch, Geschichte, Gegenwartskunde, wie das damals, also Politunterricht, ne, noch hieß. Was ich lediglich machen musste, war technische Zeichen- und Werkstoffkunde, das ist klar. Denn die waren ja nicht in der Abiturausbildung. Das habe ich gemacht, habe nach einem Dreivierteljahr mein Gesellenstück abgeliefert. Das war eine Buchse für eine Kurbelwelle, die ich drehen musste. Und habe nach einem Dreivierteljahr meinen Gesellenbrief als Bohrwerksdreher gekriegt. Nun, dann habe ich mich natürlich nach diesem einen Jahr wieder in Rostock gemeldet und habe gesagt, na, jetzt habe ich nur mein Jahr hinter mir, meinen Gesellenbrief habe ich gemacht, in der sozialistischen Produktion war ich auch. Was ist denn nun, liebe Kollegen, ganz so frech habe ich den Bericht natürlich damals nicht geschrieben, logischerweise, aber ich sage es heute mit meinen Worten. Ich bekam dann wieder einen sehr netten Brief von einem Herrn Kollegen Roger, damals Vertretung des Prorektors für Studienangelegenheiten. Der Herr Kollege Roger steht auch im Katalogus Professorum dieser Universität. Den möchte ich gerne selber vorlesen, Sie sehen, wie alt er ist. Der Entscheid der Auswahlkommission an der Universität Rostock hat ergeben, dass ihre Vormerkung für das Studium der Industrieökonomie, wurde gleich umgelenkt auf Wirtschaftswissenschaften, 1958-59 weder zu einer Direktzulassung noch zu einer Verlängerung der Vormerkung für das nächste Jahr führt. In ihrem Beschluss stützt sich die Kommission darauf, dass sie die Bedingungen des praktischen Jahres nicht voll erfüllt haben, denen zufolge sie sich in ihrer praktischen Tätigkeit fachlich und gesellschaftlich zu bewähren hatten. Um den für das Hochschulstudium, insbesondere für die Wirtschaftswissenschaften, erforderlichen Reifegrad zu erlangen. Wir empfehlen Ihnen, sich ernsthaft um diese Reife zu bemühen, damit Sie in späterer Zeit nach erneuter Bewerbung zum Studium berücksichtigt werden können. Hochachtungsvoll, der Rektor in Vertretung Dr. Roger. Dann habe ich noch ein Dreivierteljahr gearbeitet, dann mich wieder beworben und kriegte wieder eine Ablehnung. Dann habe ich etwas getan, was übrigens in diesen dann fast zwei Jahren meiner praktischen Tätigkeit für mich sehr wertvoll war. Außerdem, dass ich handwerkliche Kenntnisse mir zusätzlich erwerben konnte. Ich habe, und das meine ich überhaupt nicht ironisch und auch nicht abhebend, sehr ernsthaften Kontakt zur Arbeiterklasse gekriegt. Ich habe erlebt, wie Menschen dort eigentlich leben, arbeiten, wie sie denken, was sie machen, was ihre Vorzüge, was ihre Nachteile sind. Und mein Brigadier Josef Tiefert, das werde ich nie vergessen, dem habe ich das gesagt, bin wieder abgelehnt und da hat er gesagt, das ist eine Sauerei. Das kann aber nicht wahr sein. Weißt du was? Jetzt fährst du nach Berlin zu Ulbricht und beschwerst dich. Und wenn das nicht hilft, dann fährt unsere gesamte Brigade, das waren 28 Bohrwerksdreher, nach Berlin und machen dort Rabatz. So, dann bin ich nach Berlin gefahren, auf meinem Motorrad eine Sport-AWO. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, noch jemand eine Sport-AWO? Ja, das war sozusagen die Harley der DDR, wenn man so will. Die konnte ich mir leisten, da ich ja ganz gut verdient habe als Bohrwerksdreher. Ich war ja im normalen Gesellenverhältnis zum Gebäude des ZK der SED. Bin dort unten reingegangen und habe gesagt, guten Morgen, ich möchte den Genossen Ulbricht sprechen. Sehr naiv war ich natürlich noch, aber ich denke, versuch's mal. Die Genossen da unten in ihren Uniformen guckten mich etwas zweifelnd an und sagten, na, von Terrorismus war damals noch keine Rede, aber wahrscheinlich hier so ein bisschen irgendwo, weiß man nicht. Ja, doch, ich möchte den Genossen Ulbricht sprechen. Nimm Platz, Genosse. Da habe ich dann 2 Stunden gesessen und habe ich gesagt, na, was ist denn nun, kann ich den Genossen übrig? Nein, der Genosse übrig ist heute gar nicht im Haus. Der andere Genosse, beruhig dich, es wird ein anderer Genosse kommen, der mit dir spricht. Was dann auch geschah, es war der Abteilungsleiter Hermann, so hieß er damals, der für Hochschulen und Bildung, glaube ich, so hieß das, und natürlich er zuständig war, der hat sich mit mir sehr ausführlich unterhalten, dem habe ich das alles erzählt, diese Schweinerei, den Brief von Hücke und Roger und den Herrn so vor damals, und ich habe mir noch eigentlich nichts vorzuwerfen. Und er entwies mich nach einer guten Stunde des Gesprächs und sagte, wir werden das klären. Und das wurde dann auch geklärt, denn von dem gleichen Kollegen Herrn Roger bekam ich mit Schreiben vom 21. Juli einen Zulassungsbescheid, in dem nun drinne steht, Sie wurden aufgrund Ihrer guten fachlichen Leistung und Ihres gesellschaftlichen Einsatzes aus einer Vielzahl von Bewerbern ausgewählt. Ich erwarte deshalb von Ihnen, dass Sie sich auch an der Universität mit gleicher Aktivität für die Entwicklung unseres Arbeiter- und Bauernstaates einsetzen und damit das in Sie gesetzte Vertrauen durch gute Studienleistung und eine ausgezeichnete Studiendisziplin und tatkräftige Mitarbeit im gesellschaftlichen Leben der Hochschule rechtfertigen. Für das Studium wünsche ich Ihnen viel Erfolg. 21. Juli. Nein, sicher, ja, da war nicht, aber immerhin war es für mich etwas Ironie, nicht, nachdem ich noch ein paar Wochen vorher wegen schlampigen gesellschaftlichen Verhaltens. Also die Genossen in Berlin hatten das Wort der Arbeiterklasse offensichtlich doch erhört und so kam ich dann nach Rostock und hier habe ich von 1959 bis 1963 Industrieökonomie, heute würde man sagen BWL, das ist etwa vergleichbar, also nicht VWL, sondern BWL, studiert, habe dort mein Diplom natürlich erworben, ich denke mit nicht so sehr schlechten Zeugnissen. Nach dem ersten Studienjahr hatte ich ein sehr großes Glück, ja, doch, kann man sagen. Ich wurde Karl-Marx-Stipendiant. Die Universität hatte 2 Plätze für Karl-Marx-Stipendien. Einen lag im Bereich der Medizin und der andere war frei und offen. Der im Bereich Medizin war immer festgesetzt, nicht durch die Person, aber als Platz, dass er dorthin geht. Und der andere war offen. Und den bekam ich, Voraussetzung war ein Leistungsdurchschnitt von 1,1. Den konnte ich gerade noch so aufweisen. Und bekam dann dieses Karl-Marx-Stipendium, was für mich als angehenden Diplomwirtschaftler von äußerstem Vorteil war. Denn ich bekam damals 450 DDR-Mark. Das war ein Riesengeld. Das durchschnittliche Arbeitereinkommen lag bei etwa 440 bis 460. Ich hatte seit dieser Zeit sehr viele Freunde, nicht? Da ich einer der Begüterten war und natürlich bei den, naja, auch damals nicht so ungewöhnlichen Bierabenden doch immer etwas spendabler sein konnte. Abschluss des Studiums 1963, wenn Sie zum Studium und anderen Details Fragen haben, jederzeit, will ich darauf aus Zeitgründen verzichten. 1963 habe ich geheiratet, meine Frau, Heidemarie Vogt. Wir haben uns 10 Wochen gekannt und dann geheiratet. Ja, das ist für heutige Verhältnisse sicherlich ungewöhnlich, aber ich darf noch dazu sagen, dass ich mit dieser Frau immer noch in sehr glücklicher Ehe verheiratet bin. Will nicht leugnen, dass in 43 Jahren es auch manche Probleme gegeben hat. Zweifelsfrei, aber wir haben sie gelöst und ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt damals gemacht habe. Nach 1963 war für mich natürlich die Frage, wie nun weiter. Ich hatte eigentlich immer ein bisschen damit geliebäugelt, sozusagen im universitären Bereich weiterzuarbeiten. Es gefiel mir eigentlich ganz gut dort. Also nicht, dass ich dachte, na gut, da kannst du faulenzen oder da brauchst du nicht so hart rackern wie draußen in der Praxis, sondern weil es mir auch ein bisschen lag, also zu sprechen, wissenschaftlich zu arbeiten, etwas zu tun, damit das wäre gar nicht schlecht. Aber es war eigentlich nicht so rechtes frei zu dieser Zeit. Ich wurde ja damals, dann durch diesen Zulassungsbescheid vom SCET Magdeburg, also Schwermaschinenkombinat Ernst Thälmann, delegiert zum Studium. Und diese Delegierungsbetriebe, das war aber, hatte jetzt nichts mit meiner Person zu tun, das war so üblich. Ich habe dort gearbeitet als Geselle und wurde delegiert zum Studium. Das hatte den Vorteil, dass ich auch Büchergeld außer dem Karl-Marx-Stipendium, also ich war relativ gesehen damals viel besser bezahlt als später als Hochschullehrer, dann muss ich in der Relation zumindest setzen. Und diese Delegierungsbetriebe waren verpflichtet, die Leute nach dem Studium wieder einzustellen. Also die Position war mir sicher. Die armen Studenten heute sind da viel schlechter dran. Nicht? Wir hatten auf jeden Fall damals immer einen Arbeitsplatz, nämlich vom Delegierungsbetrieb, wenn man denn aus betrieblicher Ebene delegiert war, was ja nicht für alle Abiturienten der damaligen Zeit, ich glaube sogar noch für relativ wenige, zutraf und durch meine persönliche Biografie. Insofern hat der Roger mir eigentlich noch einen Dienst getan damals. Nicht? Wenn ich das jetzt nachher mit etwas Abstand sehe, habe ich sogar noch Vorteile davon gehabt. Die sagten natürlich auch selbstverständlich, mit dem Diplom kannst du jederzeit zu uns kommen. Aber es gab noch eine andere Firma, DKK Scharfenstein, etwas älteren, das war die Kühlschrankfirma der DDR aus Scharfenstein, die die kleinen Kühlschränke übrigens für den ganzen europäischen Bereich, einer der wenigen Betriebe, die auch in den Westen exportiert hat damals, die suchten einen jungen Diplomwirtschaftler, der das Kundendienstbüro weiter aufbaut und boten mir alles Mögliche. In der Zwischenzeit, meine Mutter war schon nach ihren Kriegsverletzungen sehr früh verstorben, da war ich noch ein relativ kleiner Bursche. Mein Vater verstarb 14 Tage, nachdem ich mein Diplom gekriegt hatte. Und wir hatten natürlich durch die Tischlerei, die mein Vater hatte, dort auch eine recht gute Dreizimmerwohnung in der Nähe unserer Tischlerei. Und ich sagte den Leuten in Scharfenstein, weil mich das reizte, so Kundendienstbüro, Auslandsreisen, ne? War ja für uns als ehemalige DDR auch nicht so ganz einfach, das damals zu machen. Heute ist es einfach, muss ich meistens können nicht bezahlen, aber na gut, das steht ja von einer Platte. Und ich sagte, naja, ich würde ganz gerne zu euch kommen, nur die Wohnung, denn ich könnte sofort die von meinen Eltern, nicht, oder von meinem Vater, der hatte dann noch meine Lebensgefährten, später das nun nebenbei, übernehmen. Und da sagten sie, Wohnung ist kein Problem, das lösen wir in Scharfenstein auch. So, Donnerwetter. Die damalige Universitätsleitung interessierte sich auch für mich. Aber zunächst mal nicht so sehr für die wissenschaftliche Arbeit, sondern da ich ein Jahr sozusagen ehrenamtlich während meiner Studienzeit FDJ-Sekretär der Fakultät war und da meine Sache vielleicht so schlecht nicht gemacht habe, das kann man heute positiv oder negativ, ich sehe es positiv, machen, drängte mich die Universitätsparteileitung insbesondere, doch hauptamtlicher FDJ-Sekretär der Universität zu werden. Was mir eigentlich nicht so passte, ich muss ganz eindeutig sagen, nicht in erster Linie aus politischen Gründen, oder weil ich dachte, nee, um Gottes Willen, das ist politisch. Das war es nicht, aber ich denke, Mensch, nee, FDJ-Sekretär, du wolltest doch Wissenschaft machen. Wohnung bieten die dir in Rostock auch nicht. Denn geh nach Scharfenstein, da hast du eine Wohnung. Und da kannst du etwas vielleicht auch tun. Und ich sagte dann der Universitätsparteileitung, liebe Genossen, ich war, habe ich vergessen, aber Nachfragen sind dort möglich, ich war noch während meiner Zeit als Bohrwerksdreher in die Partei eingetreten, eigentlich zunächst mal auf Anraten meiner Brigade, die sagte, Mensch, wenn ich hier was werden will, muss ich in eine Partei eintreten, sonst wird das eh nichts, mag das, Jung, nicht? Und dann habe ich gesagt, na, so einfach geht das auch, ich muss mir zumindest das mal angucken, was da in dem Statut steht und was da so drinnen steht. Und was da drinnen stand, das fand ich gar nicht so schlecht. Also die Ideen, so Sozialismus und Gleichheit und so, das fand ich gar nicht so schlecht. Sei es drum, das sage ich jetzt nachholend zu dem damaligen Punkt meiner Biografie. Die Universitätsparteileitung sagte also, deswegen habe ich gesagt, liebe Genossen, ich habe ein Angebot nach Scharfenstein, es geht mir vor allen Dingen um die Wohnung. Und der damalige Parteisekretär Ruprecht sagte, die Wohnung ist auch kein Problem, das klären wir auch in Rostock. Da habe ich natürlich mein Gesicht fast verloren, wenn ich jetzt auch noch Nein gesagt hätte, denn ein bisschen Karriere wollte ich ja schließlich auch noch machen, nicht? In diesem Land. Und ich kriegte, was für damalige Verhältnisse wirklich ungewöhnlich war, eine anderthalbraum Neubauwohnung in Reutershagen, Max-Magdalena-Straße in der 4. Etage, werde ich nie vergessen. Ich zog also mit meinem neu angetrauten Weibe unmittelbar nach der Hochzeit in eine neue Wohnung, was für DDR-Verhältnisse, also Luxus, verdächtig im hohen Maße eigentlich war. Meine Bedingung war, ich mache 2 Jahre. Und nicht länger. Na ja, gut, gut. Dann mach's 2 Jahre. So, und diese 2 Jahre habe ich dann auch gemacht, das heißt nicht ganz. Ich wurde ein knappes halbes Jahr vorher vom Zentralrat der FDJ rausgeschmissen aus dieser Funktion, wegen, ja, nicht gerade den Linien des Zentralrats entsprechenden sinnigem Verhalten. Worum es da im Einzelnen geht, will ich jetzt hier nicht erwähnen. Wer Fragen dazu hat, will ich das durchaus gerne sagen. Ich habe diese 2 Jahre, obwohl ich sie sozusagen für den Kauf der Wohnung, sage ich fast mal, angetreten habe, nie bereut. Es waren auch nicht die schlechtesten Jahre, das muss ich sagen. Sie waren sicherlich immer, wie solche Funktionen alle, aufreibend, mit Ärger verbunden, mit politischem Ärger, mit kleinen Ärgernissen, die jeder, der so eine Funktion hat, ja, aber ich habe, da ich als FDJ-Sekretär stimmberechtigtes Mitglied des Akademischen Senates war, unheimlich viel gelernt, wie an einer Universität die Suppen gekocht werden. Übrigens nach dem gleichen Rezept wie heute, nur die Gewürze sind etwas anders. Aber die Art und Weise, wie Fakultätsegoismus, persönlicher Egoismus, verkleidet wird in das Gerangel großen Wissenschaftsgehabes, das war damals nicht anders. Und das hatte ich sehr gut gelernt. Und als ich dann danach in das akademische Leben eintrat, war mir das sehr von Nutzen. Ich hatte zudem auch gelernt, was man ja sonst nirgendwo lernen konnte und auch heute nicht kann, vor größeren Kreisen, 300, 400 Leute zu sprechen, dort sich in einer Diskussion zu stellen, wie man das macht, wie man auch mit damaligen Mitteln so etwas vorbereitet, wie man auch, wie man das übrigens heute noch genauso macht, vorne ein paar Klaköre platziert, nicht die bei dem rechten Moment sagen, völlig richtig, und so sind wir auch dafür und so. All das lernt man aus keinem Lehrbuch, das lernt man in einer solchen Funktion. Und ich bin gerade dabei, die Memoiren des Herrn Schröder zu lesen, der ja davon auch ein Lied zu singen weiß. Er meint allerdings, er hätte das meiste bei seinem Fußballspielen als Acker Schröder damals in der Nähe von Hannover gelernt. Na gut, aber ich wollte nicht über Schröder, das ist ja nicht mein, ist hier in der Tat nicht mein Thema. Ich habe also diese 2 Jahre gemacht. Rausgeflogen aus dieser Funktion bin ich eigentlich durch eine ganz kleine Episode. Wir wurden, mein damaliger Kollege Krumpholz, so hieß er in Greifswald, also der FDJ-Sekretär von Greifswald, wir waren beide immer etwas, naja, ich will nicht sagen widerspenstig oder Regimekritik, um Gottes Willen, aber nicht ganz so, wie die Leute das im Zentralrat wollten. Und wir kriegten wieder mal eine Brigade, die sozusagen unsere Arbeit überprüfte vom Zentralrat, das war durchaus üblich, nicht? So, und die kamen natürlich dann auch zu uns. Ich muss sagen, die meldeten sich an, das, also nicht so von hinten durch die Winterbirnen, nee, sie meldeten sich dann einen bestimmten Termin an und kamen dann auch. Und, naja, sagten, was sie wollten. Erst wollten sie natürlich die Hochschulgruppenleitung einigermaßen unter die Lupe nehmen, das haben sie auch gemacht. Dann waren die einzelnen Fakultäten dran. Und sie saßen sozusagen in meinem Vorzimmer. Ich saß ja ganz oben im Hauptgebäude, hatte einen eigenen Dienstraum, eine Sekretärin, einen Stellvertreter. Ich bitte Sie, das hat heute mancher Dekan nicht. Das war ja was. Das wollen wir ja nicht vergessen. Das war ja toll. Also wirklich, meine Sinne feinen Sachen haben wir noch nicht, aber immerhin, immerhin. So, und die saßen im Vorraum und ich habe gewähnt, ich hätte die Tür zugemacht, habe ich aber nicht, die stand so ein Stückchen auf. Und ich rief den Sekretär der Technischen Fakultät, Jürgen Begemann, der übrigens noch Kombinatsdirektor bis zur Wende im Schiffbau hier war, an und sagte, Jürgen, die Schnüffler sind da, pass auf. So, und das würden die Genossen, mehr brauche ich nicht erzählen, damit war der Film zu Ende. Und man wies uns dann auch nicht unberechtigt nach, dass wir da nicht so ganz ordentlich gearbeitet haben. Und ich wurde dann, also genau genommen, ich rechne 5 Monate vor Abschluss sozusagen meines Vertrages von dieser Funktion entbunden. Aber immerhin, ich kriegte noch einen Blumenstrauß von der Kreisleitung der FDJ. Das muss ich auch sagen. Meine angeblich gute Arbeit. Na gut, was? Ich stand auf der Straße nicht im Sinne von arbeitslos. Denn das gab es ja damals nicht. Aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ich wollte natürlich irgendwo gerne an der Universität bleiben, ich sagte das vorher. Ich wollte an sich zu Professor Herbert Gluck, schon seit vielen Jahren verstorben, gehen, wer ihn noch kennt, der die politische Ökonomie vertreten hat. Und seine Vorlesungen und Seminare haben mich eigentlich immer sehr angesprochen. Und ich verkenne nicht, ich bin bis heute, zumindest was die theoretische Arbeit betrifft, ein glühender Marxist. Ich kenne keine bessere Arbeit über die ökonomischen Bewegungsgesetze der Gesellschaft als die von Marx. Es gibt auch vieles, worüber man über die Person Marx und seinen Einschätzungen und der sich daraus ergebenden Entwicklung diskutieren kann. Das ist keine Frage. Aber die ökonomische Analyse der Gesellschaft ist die brillanteste, die ich bisher je gelesen habe. Es gibt nichts Besseres, alles andere ist Kauderwelsch und danebenrennen und vertuschen und verdrücken. Man könnte jede Seite des Kapitals aufschlagen und sagt, geht heute durch die August-Bebel-Straße und ihr erlebt ihn. Zwar etwas verfeinert mit einem etwas besseren Gewürz, der Geschmack ist besser geworden, aber das Grundrezept ist das gleiche wie, jetzt kann man schon sagen, vor fast 2 Jahrhunderten in Manchester. Im Grunde hat sich nicht so furchtbar viel geändert. Das ging aber nicht, weil der Kollege Luck wegging, jetzt kürze ich ab, muss man auf meine Uhr gucken. Der ging dann in die Bezirksleitung, um Leiter der Abteilung Wirtschaft zu werden. Sein anderer Kollege Alfred Klein, den mochte ich nicht und wir konnten, hatten auch nicht die rechte Chemie, dem war ich zu frech, ging nicht, wurde nichts. Ich denke, was machst du nur, immer noch hin und her gerannt, ich wohnte ja noch schon in Rostock, ne? So ohne weiteres weg konnte ich ja auch nicht. Und ich traf hier an der Kröpeliner Straße, ich werde es nie vergessen, den Herrn Professor Manfred Krüger, der damals, während ich FDJ-Sekretär war, im zweiten Jahr Parteisekretär der Universität war. Und der sagte, was machst du denn jetzt? So, weiß ich noch nicht. Ich wollte eigentlich zu Luck, aber ist nicht geworden. Oder was kommt zu mir? Was zu ML? Was soll ich denn da? Das ist so eine Uni, mein Ding. Nein, nicht ML. Ich habe den Auftrag, eine Abteilung für Soziologie in Rostock zu entwickeln. Und ich weiß genau, dass ich ihn gefragt habe, Soziologie, was ist das denn? Und er sagte, ich weiß ja auch nicht ganz genau, aber ich hab den Auftrag, wir sollen das machen. Und da ich den Krüger an sich mochte, das war so ein uriger Typ, ja, der hatte auch seine Macken, wie jeder von uns sicher, aber das war so ein uriger Typ, ich mochte den irgendwo. Aber ich sage, gut, machst du mal. So, und dann habe ich angefangen mit der Kenntnis, ich weiß nicht, was Soziologie ist. Und habe dann in der Tat, also als Autodidakt, angefangen, das, was mir an Literatur zur Verfügung stand, zu lesen, um herauszufinden, was denn wohl Soziologie ist und was es denn sei. Habe mir dann eingebildet nach einer gewissen Zeit, ich weiß es jetzt, was das ist. Ich muss dazu sagen, der Start war sehr schwer, aber für mich in einer ungeheuren Weise nützlich, nämlich didaktisch nützlich, weil das gleiche Problem, als ich später Hochschullehrer war, die Studenten ja hatten, ja, die kamen an und haben sich für Soziologie eingeschrieben, haben die dollsten Vorstellungen, was das eigentlich ist, sie wissen es aber eigentlich nicht. Und ich habe deshalb meine Einführung in die Vorlesung, die ich ja fast 15 Jahre gehalten habe, nie damit begonnen mit einer Gegenstandsdefinition. Weil jeder sagt, was ist das? Und Sie wissen ja, die Diskussion über den Gegenstand einer Wissenschaft gehört zu den weisen Akademikern. Ja? Darüber kann man denn tunlich streiten, ob das noch zum Gegenstand gehört oder eigentlich nicht. Aber für einen Student, der nicht weiß, was Soziologie ist, eine Gegenstandsdefinition zu beginnen, oh Gott, wie bin ich hier bloß reingekommen in diesen Hörsaal, nicht? Sondern ich habe mit ganz praktischen Dingen des Lebens angefangen zu sagen, wenn man mal genau mal hinguckt, das etwa ist ein bisschen, hat etwas mit Soziologie zu tun. Das war aber ein bisschen meiner Erfahrung als Nichtkenner der Soziologie geschuldet. Na gut, das habe ich dann also auch eine ganze Weile gemacht. Der Kollege Krüger wurde dann später, ich bin also wissenschaftlicher Assistent gewesen, Oberassistent, so die normale akademische Leiter, die man zu DDR-Zeiten dort so denn erklimmt. Ich wurde 1970 zum Dozenten für Soziologie berufen. Vorher wurde mir die Leitung der Abteilung Soziologie, so hieß sie damals noch, die war in dem Soziologenkeller, damals übrigens schon, nicht, den wir ja kennengelernt hatten, 1990 noch, da habe ich ja doch etliche Jahre die Welt von unten angesehen. War manchmal auch ganz nützlich. Denn unten sieht die Welt anders aus als oben, meine Damen und Herren. Nicht? Sie wissen schon, was ich meine. Ich habe natürlich promoviert, klar, ich wollte ja die akademische Laufbahn machen, 68 Promotion zu einem arbeitssoziologischen Thema. Und 78, also 10 Jahre später, die Habilitation. Das hat sehr lange gedauert. Das hing mit verschiedenen Dingen zusammen, dass ich immer noch gesucht habe, worüber willst du eigentlich habilitieren, was willst du schreiben. Zu einem stadtsoziologischen Thema, und ich halte mir zugute, sagen zu können, dass ich wohl im Rahmen der DDR so etwas wie ein Führungskopf der DDR-Stadtsoziologie war. Das darf ich, kann ich von mir so irgendwo behaupten, und darüber habe ich dann auch 1978 habilitiert. 1983 wurde ich zum außerordentlichen Professor berufen. Das hat nichts damit zu tun, dass man das nicht wollte. Aber es hing ganz einfach damit zusammen, dass es eine Ausbildung, also feste Lehrstühle für Soziologie, damals nur in Berlin, Leipzig und Halle gab. Wir waren in Rostock immer ein Dienstleistungsfach sozusagen für andere. Also wir haben keine Soziologiestudenten ausgebildet, deshalb auch keine festen Lehrstühle für Soziologie. Und ja gut, ich war darüber sehr froh. Man hat mir also diese 4 Buchstaben aufgrund, wie man dann wohl, ich hoffe, zu Recht meinte, meiner Verdienste überreicht, und ich wurde außerordentlicher Professor. Das hatte also nichts mit meinem frechen Maul oder sonst mich nicht leiden wollen zu tun, sondern einfach mit der Stellensituation, die es damals an der Universität gab. Das Jahr 84 war für mich ein schlimmes. Ich hatte ja außer meiner wissenschaftlichen Tätigkeit und publizistischen Tätigkeit ja doch immer so einiges gemacht, unter anderem regelmäßig in der Ostsee-Zeitung Artikelchen geschrieben, so etwa 5 bis 6 Stück im Jahr. Das war abgesprochen mit der Ostsee-Zeitung, dass ich das mache, mit dem Siegbert Schütt, den damaligen Chefredakteur. Und ich habe in diesen Artikeln, die ich natürlich alle in meinem Privatarchiv auch noch gesammelt habe, immer so ein bisschen versucht, den Stachel zu lücken, soweit es denn ging unter den damaligen Bedingungen. Denn meine Damen und Herren, Helden waren wir alle nicht. Und auch wenn es jetzt einige Kollegen gibt, die früher gearbeitet haben, die sich zu Helden stilisieren, sie waren es auch nicht. Wir haben natürlich auch immer gut abgewogen, was kannst du dir leisten, was kannst du verantreten und wie weit kannst du gehen. Und das habe ich in diesen Artikeln, wo man ja nicht wissenschaftlich, sondern propagandistisch sozusagen schreibt, journalistisch schreiben musste, was manchmal viel schwerer ist, als wissenschaftliche Texte zu schreiben, vor allen Dingen unter diesen Konditionen. Das so gemacht, dass ich der Redaktion der Ostsee-Zeitung sozusagen meinen Entwurf des Artikels geschickt habe, immer etwas frech, und die haben dann verändert, nicht? So nach der Devise, das geht nicht, hier muss ein Zitat von Erich Honecker rein. Au, nee, die Bemerkung geht auch nicht, das nehmen die übel in Berlin. Raus und raus und rein. Da habe ich gesagt, na gut, ihr habt ja die Erfahrung mit eurer Zentrale in Berlin, dann macht das mal so. Und dann habe ich das abgezeichnet, ging das weg. Und einen Artikel habe ich natürlich auch geschrieben, und zwar erschien der in der Wochenendausgabe vom 31. März zum 1. April. Das ist dieser berühmte Artikel. Am Freitag befand ich mich auf der Autobahn von Thüringen nach Rostock mit meiner Frau. In einem Wartburg, ich war inzwischen fast in der Oberklasse der DDR-Gesellschaft. Und sagte, Mensch, ich habe gar nichts von der Ostsee-Zeitung gehört. Die haben sich gar nicht gemeldet diesmal. Ich kam zurück, schlug die Zeitung auf und sagte, du, die haben den Artikel so gedruckt, wie ich ihn geschrieben habe. Das gibt der Herr. Lass ihn ruhig mal rumlaufen, weil man einen Blick drauf werfen will, aber das ist mein letztes Exemplar, ich würde es ganz gerne wieder zurückhaben. Es gab also eine, man kann wirklich sagen, ich will mich hier jetzt nicht stilisieren, eine Welle damals, versuche die wichtigsten Punkte herauszunehmen. Natürlich wurde sofort Arbeitsgruppen in der Bezirksleitung und der Kreisleitung. Ich wurde meines Amtes enthoben, ich kriegte 2 Jahre Vorlesung und Publikationsverbot. Meine Leistungsstätze, Steigerungssätze hießen die ja damals, die wurden mir gestrichen, und es wurde verdammt ernst. In allen Großbetrieben der DDR wurden Parteiversammlungen abgehalten, um sich von diesem renitenten Artikel, dem eigentlich, ja, man muss damals zwischen den Zeilen lesen können, gar nicht so gefährlich stand. Aber es war indirekt doch gefährlich, schon der Titel war gefährlich. Weil darin ja zum Ausdruck, ich habe ihn ja so hingeschrieben. Und wieder erwarten hatte ich und hätte ihn so gedruckt. Also ich hatte erwartet, na, die werden jetzt unsere so, es lebe und, nee, haben sie nicht. Sie haben diesen Originalartikel so gedruckt. Vielleicht war der Schütter an dem Abend besoffen oder hat sich Mut gefasst. Ich weiß nicht, jedenfalls erschien das Ding so und wie gesagt, mit diesem ganzen Volk. Das war für mich wirklich sehr schlimm und bedränglich. Das darf ich hier nur sagen, weil es ja um die Substanz ging. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, weißt du was, ich weiß nicht, ob es mir nochmal gelingt, meine Kenntnisse als Bohrwerksdreher zu aktivieren, aber richte dich darauf ein, also jetzt, das war das Ende hier an dieser sozialistischen Universität. Das wurde es nicht. Denn der Widerstand von außen war erstaunlich groß. War erstaunlich groß. Nicht von der Universität. Auch nicht von den Leuten, die heute Ehrensenatoren sind oder sowas. Nein, nein, von denen kam kein Zuspruch dazu. Der Einzige, der mich ein bisschen unterstützt hat, war ein Kollege, der hier auch schon war, das war der Helmut Christen. Ja, zumindest ab und zu gesagt, der Kinder, das ist doch nicht ganz falsch, was er da geschrieben hat. Was macht ihr denn da mit dem? Der Widerstand kam wiederum, wenn man so will, von der Arbeiterklasse. Ich habe 1282 Briefe innerhalb einer Woche gekriegt. Mit Zustimmung. Mir wurde beauftragt, all diese Briefe in der Universitätsparteileitung abzugeben. Was ich natürlich auch gemacht habe. Jetzt nicht noch ein Ei legen, dann wird es noch schlimmer. Die haben natürlich die Briefe weitergereicht in ein Gebäude, in dem wir hier sitzen. Ich meine nicht in diesem jetzt hier, aber die gehören ja alle da und da mit dazu. Und die Sache war ziemlich heiß. Herausgekommen ist das, oder die lieben Genossen haben doch ihre eigene Zeitung vorher gar nicht gelesen, das wäre ja alles so durchgegangen. Wenn nicht der Herr Generalsekretär auf der Insel Film, der Schweinehund, Westfernsehen geguckt hatte, was er uns ja allen als sehr schädlich und ideologisch falsch empfohlen hatte, also er musste auf sich eine Schüssel gehabt haben, nicht? Und er hat ihn hier angerufen und gesagt, weil das ZDF diesen Artikel ziemlich hoch gepusht hatte, so nach der Devise, endlich sagt man ein DDR-Soziologe, wie es um die Sozialpolitik eigentlich wirklich steht. Nicht guckt euch das an und das Ding Genossen Honecker beim Frühstück, das war sicherlich nicht so besonders gut und von da aus ging dann der ganze Kreislauf durch. Also wie gesagt, es war eine ziemlich böse und schlimme Zeit für mich, aber ich habe es überlebt und habe dann nach 2 Jahren eigentlich wieder anfangen können mit der Lehrtätigkeit. Ich hatte in dieser Zeit, das sage ich auch mal noch so ganz nebenbei, einen kleinen Nervenzusammenbruch und einen Herzinfarkt, die sicherlich auch nicht nur von ausschweifender Lebensweise, dazu hatte ich damals gar keine Lust in dieser Situation. Später hat sich das wieder etwas gegeben, aber damals war ich da nicht so sehr dafür. Das war schon eine wirklich sehr anstrengende Zeit. Jetzt kommt die Wende, bin ich nachher auch schon, ja, schaff das schon fast am Ende. Ein bisschen was kam dann nachher auch noch, muss ich sagen, nicht? Wir haben 1989, kurz nach der Wende, also im November etwa, natürlich uns die Sektion ML wurde aufgelöst, logisch, das war ja auch klar, aber die normale Konsequenz, dagegen ist auch überhaupt nichts zu sagen, haben wir eine, oder oh Gott, was, du hattest, glaube ich, sagen, auf meine Initiative hin, versucht ein Institut, wurde vorhin schon genannt, für Soziologie und Sozialgeschichte zu gründen, uns also auszugliedern aus dieser Sektion, die ja schon sozusagen in der Auflösung war, nun ein neues Institut zu gründen, aus 2 Gründen. Erstens einem fachlichen, davon bin ich bis heute überzeugt, dass Soziologie und Sozialgeschichte sehr enge Beziehungen haben und das auch von der fachlichen Seite her eine gute Lösung gewesen wäre, gar keine Frage. Aber natürlich auch, das verhehle ich nicht, um einige, ja insbesondere Kolleginnen, aber auch Kollegen, die ich kannte von früher und von denen ich wusste, dass sie sich zu DDR-Zeiten wirklich haben nicht zu Schulden kommen lassen, sondern eine ordentliche wissenschaftliche Arbeit als Sozialhistoriker im Rahmen der damaligen Möglichkeiten geleistet haben, Professor Hanna Haag beispielsweise, auch zu retten, das muss ich mal so sagen, und sie damit hineinzuziehen, Denn ich hatte ja durch diese Ereignisse nun von 84 immer für die damalige Zeit ein relatives Schild vor mir. Im Fort haben sie ja mal eine Wende gemacht. Ne? Alle anderen haben sie erstmal niedergetrampelt, bei dem haben sie erstmal eine gewisse Wende gemacht. Und ich dachte, Mensch, vielleicht kannst du hier was retten. Wir haben das dann versucht. Das passierte auch. Ich kriegte auch eine Gründungsurkunde hier vom letzten Rektor dieser Universität, Herrn Plötner, unterschrieben. Nicht sehr geehrter Herr Kollege, ich lese nicht vor, ich berufe Sie hiermit zum und was weiß ich. Ich kriegte meine Steigerungssätze nachgezahlt von damals übrigens. War auch nicht schlecht. War zwar noch DDR-Mark, aber naja, immerhin, ich konnte es ein bisschen später umtauschen, dann in der Größenordnung. Ging auch. Diese Abteilung wurde dann im Zusammenhang mit der Arbeit der Gründungskommission der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, nicht diese Abteilung, dieses Institut, aufgelöst, sozusagen. Gut, es gab auch gute Gründe dafür, es so zu tun. Nicht, weil da Kollegen aus ML drinne waren. Sie müssen sich ja vorstellen, ich war ja mal in einer etwas blöden Situation. Nicht? Überall, wo ich hinkam, wo haben sie denn früher gearbeitet? An der Sektion Marxismus-Leninismus. Jetzt sagen Sie mal einem, wer sie so gerade in die Ohren hat. Was? Und jetzt bist du immer noch da. Ne? Das kann aber nicht sein. Das war wirklich. Aber ein Gutes hatte es. Ich hatte natürlich sehr viele Einladungen kurz nach der Wende auch an Universitäten in den damals alten Bundesländern, also in den gebrauchten Bundesländern. Nicht? Wenn man immer die neuen, ich sage, passt viel besser die gebrauchten als die neuen. Und wo ich dann hinkam, war die zweite Frage, sind Sie der Vogt, der damals diesen Artikel? Sag ich, ja, der bin ich. Aha, ich hätte 10 so eine dicken Wälzer schreiben können, die ohnehin niemand gelesen hätte. Dieser Artikel hat mir da sehr viele Brücken auch gebaut. Im Nachhinein, das sage ich heute mit einer gewissen Ironie. Nun kam natürlich auch für mich dieses Stadium, was wird denn nur aus dir als Professor? Denn außerordentlicher Professor, diesen Status gibt es an einer zu Recht bundesdeutschen Universität nicht. Der heißt zwar etwas anders, aber den gibt es auch noch heute. Aber so wird er nicht mehr bezeichnet. Ja? Und wird nur was ich, vorrangig für Künstler und Leute später und so ehrenhalber und was weiß ich irgendwo verliehen. Das gab es ja alles nicht. So, also was machst du? Es wurde eine, unter anderem eine C4-Professur für Theorie der Soziologie, also Makrostruktur, Makrosoziologie ausgeschrieben. Da habe ich gesagt, hilft nichts, muss ich bewerben. Meine Frau sagt, leist, das bringt eh nichts. Komm, wir probieren es. Das habe ich dann auch gemacht. Es gab dort 82 Bewerber auf diese Professur. Es war natürlich die Nachwendezeit und das ist völlig klar. Es waren ja auch viele Kollegen in den alten Bundesländern, die habilitiert waren, aber keine Stellen fanden und natürlich auch sagt, Mensch, da wird was Neues gemacht. Versuch, bewirb dich dort. Ist völlig legitim und nicht irgendwo sagen, ach, jetzt kommt, wie manchmal diskutiert worden ist, hier so die dritte und vierte Riege. Nee, die haben das natürlich gesehen und haben gesagt, Mensch, vielleicht ist das für uns eine Chance, uns dort also zu bewerben. Es waren 82 Bewerber. Das kriegte ich erst nach einer Nachfrage im Personaldezernat mit. Und ich habe dann gefragt, wie viele haben sich denn beworben? 82. Ich sage, na, wie viele davon aus dem Westen, wie viele aus dem Osten? Ja, von den 82 Bewerbern sind 81 Wessis. Wer der Ossi war, wusste ich, wenn es nur einer war. So, und dann habe ich dann wieder gesagt, Mädchen, zu Hause meiner Frau, vergiss es, wird nie was. Es wurde aber doch was. Dann, ich kriegte zumindest eine Einladung zum Vorsingen, also zu den berühmten 6, ne, die da eingeladen wurden. Da habe ich mir gedacht, na gut, du bist ja der Quoten-Ossi. Ne? Da haben sie gesagt, nur geht nicht, ein Ossi hat sich nur bewerben, den müssen wir zumindest mit einladen, das kann man. So habe ich es gesehen, ganz offen, auch mit ohne Verbitterung. Ich war inzwischen Realist, so die Dinge, die sich da wohl abspielen würden. Und ja, und dann bin ich zum Vorsingen gegangen, habe Besuch, Junge, reiß dich zusammen, mach dein Bestes draus. Die Kommission wurde geleitet von Professor Lars Clausen aus Kiel, dem damaligen Vizepräsidenten der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, drei anderen westdeutschen Soziologie-Professoren, Bernd Hamm beispielsweise aus Trier, und hier unser von der Philosophischen Fakultät, Dieter Nerius war aus dem Osten noch dabei, der war damals Dekan der Philosophischen Fakultät, ja, war dort mit tätig und dann natürlich Vertreter aus dem Mittelbau und auch studentische Vertreter. Jo, dann habe ich da also wie gesagt, auch wie alle anderen fünf dann außer mir, mein Statement da abgegeben. Dann vergingen natürlich etliche Wochen, so etwa 3 bis 4. Man ist natürlich doch gespannt. Ja. Also es kann ja nichts passieren, der 6. bist du auf jeden Fall. Das hilft dir zwar nichts, aber der 6. bist du auf jeden Fall. Dann kam dieses Brieflein. Stempelberufungskommission, damals wurden ja noch Stempel gedruckt, extra für die Berufungskommission, das spart man wahrscheinlich heute auch ein. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, Mädchen, mach den Brief auf, mach den Brief auf. Meine Frau ist eher so eine Scherznudel, ne? Die machte dann den Brief auf und sagte, dann habe ich doch gleich so Platz 1, anders konnte es ja gar nicht werden. Ich sage, mit hörst du Scherznudel und steht das Wasser bis hier oben, wir können keine Witze mit solchen Dingen im Moment machen. Ne, gucke hier, und in der Tat, ich wurde auf Platz 1 gesetzt. Ich dachte, Donnerwetter, das ist, und zwar nur von einer westdeutschen Kommission. Wenn man ja noch nicht so an alte Seilschaften und was ich denn irgendwo noch so etwas. Bloß diese Professur habe ich nicht bekommen. Über ein Verfahren, mit dem ich nur spekulieren kann, dass es so gelaufen ist. Wenn Sie dazu Fragen haben, bin ich gern bereit, das etwas differenzierter hier zu sagen. Man hat mich, das behaupte ich heute mal frech, über die Ehrenkommission ausgehebelt. Denn es konnte doch nicht sein, dass eine Soziologie-C4-Professur von einem Ossi, der von ML kommt, besetzt wird, das kann aber nicht sein. Da geht doch wohl nicht an. Da muss doch irgendwas zu machen sein. Und es wurde auch was gemacht. Was erspare ich mir jetzt zu sagen? Wenn Sie dazu Fragen haben, kann ich das gerne differenzierter ausführen, aber ich will das auch aus Zeitgründen jetzt hier nicht tun. Aber immerhin aus Gründen, die ich dann auch darlegen könnte, weil dieses ziemlich schweinische Verfahren, behaupte ich mal, wie es damals lief, doch zumindest davon dazu führte, dass die damalige Bildungsministerin von MacPom, die Frau Schnorr, mich in die Übernahme auf eine C3-Professur genommen hat, auch aber nicht Platz 2 und Platz 3 gerufen hat, sondern das ganze Verfahren aufgehoben hat, was auch schon ungewöhnlich ist. Wenn man Platz 1 nicht genannt. Eine Ministerin oder ein Minister muss ja nicht Platz 1 rufen. Es ist üblich, dass man das so macht in der Reihenfolge. Aber sie hätte genauso gut sofort Platz 3 rufen können. Das ist ihr gutes Recht. Darüber muss sie sich nicht mal erklären. Sie hat also gar keinen gerufen, das ganze Verfahren aufgelöst und die Professur neu ausgeschrieben. Ich frage mich heute, warum? Geliebt hat sie mich sicher nicht. Mit ihr geschlafen habe ich auch nicht. Also, warum? Irgendwas war da nicht ganz koscher. Diese Professur besetzt ein sehr angenehmer Kollege heute, mit dem ich später dann sehr eng zusammengearbeitet habe, nämlich der Kollege Berger. Der hat sich dann mit einem zweiten, völlig neuen Verfahren auf diese Professur beworben und hat dann auch über mehrere Rufe diese Professur angenommen. Zum Schluss, ich wurde 1990 zum ersten Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät gewählt. Im Zusammenhang, das habe ich bis 92 gemacht, bis Mitte 92. Als ich den Bescheid der Ehrenkommission bekam, bin ich als Dekan zurückgetreten. Der Rektor war damals der Kollege Mees, den Sie ja auch noch in der nächsten Woche hier mit ihm diskutieren dürfen. Ich habe ihm einen Brief damals geschrieben, den habe ich ja auch mit Kollege Zopper hier nicht vorlesen. Wenn Sie es hören wollen, mache ich es jetzt aber aus Zeitgründen einfach nicht mehr. Bin dann als Dekan zurückgetreten. Das war für die Fakultät ziemlich schwierig, weil kein neuer da war. Ja, seit 1992 wurde ich dann Sprecher dieses durch die Gründungskommission unter Leitung von Kollegen Oberndorfer aus Freiburg neu gegründete Institut, wurde ich also Sprecher dieses Institutes. Das war ich bis 1998. Dann hat Kollege Berger das Institut also als Sprecher übernommen, was er auch heute noch ist und es aus meiner Sicht sehr ordentlich und sehr vernünftig macht. Ich hatte dann damals auch, muss ich ehrlich sagen, die Nase voll. Also ich war dann auch in einem Stand, wo ich sage, Kollegen, ihr seid jetzt hier, du bist C4-Professor, kriegst Westgehalt, ich krieg Bus Ostgehalt, bin Bus C3er, nun mach du mal auch eine Arbeit, dann leitet das Institut, was ja dann auch ohne ein großes Menkenke schließlich bis heute eigentlich macht. Auszeichnung hatte ich auch in meiner Biografie, Karl-Marx-Stipendiat, das war die wichtigste für mich, das muss ich wirklich sagen. Dann habe ich 1980 einen Forschungspreis erster Klasse der Universität Rostock gekriegt, geforscht habe ich übrigens auch, wenn Sie wissen wollen, was, sage ich dann später. Ich war auch mehrfacher Aktivist der sozialistischen Arbeit. Dafür gab es aber kein Geld. Das war also so eine kleine Metallnadel, die man, glaube ich, so etlich in einem Kästchen. Andere Tätigkeiten von 1970 bis 1980 war stellvertretender Sektionsdirektor für Forschung der Sektion ML und in dieser Zeit habe ich auch diesen Forschungspreis bekommen. Ich bin von 1992 bis 2003 Vorsitzender des soziokulturellen Netzwerkes gewesen, was wir hier installiert hatten, weil ich nicht wusste, was aus mir wird. Da habe ich gesagt, du musst dir irgendetwas schaffen, wo du nachher nicht auf der Straße liegst als Arbeitsloser. Und wir haben ein soziokulturelles Netzwerk gegründet, was bis 2003 sehr vernünftig gearbeitet hat mit Drittmitteln, Forschungsmitteln. Da war ich der Vorsitzende, habe aber dort nicht mehr direkt gearbeitet, sondern nur den Vorsitz sozusagen ehrenamtlich eben gehabt. Ich war mehrere Jahre Mitglied des Konzils der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, bin bis jetzt Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, war 1991 bis 1997 Vorsitzender des Vereins Phoenix e.V. zur Resozialisierung von Haftentlassenen, eine sehr anstrengende, aber ich glaube sehr nützliche Arbeit. Und ich war 1998 Präsident des Lions Clubs Rostock und ich habe auch einen Dienstgrad der Nationalen Volksarmee, nämlich Unteroffizier der Reserve, Mottschützen. Wer weiß, was das ist, früher hat man gesagt, Infanterie, Mottschützen. So, das zu meiner Biografie. Es ist doch 10 Minuten länger geworden, als ich eigentlich wollte.
Wir dürfen Ihnen bedanken, es war ausgesprochen lebhaft, Vorsicht, das ist eine Menschenfalle. Und wir eröffnen gleich die Aussprache. Ich habe Hilde Michael gleich als Erste, aber es sind noch andere Wortmeldungen. Ich weiß, dass Sie immer was zu fragen haben. Okay. Katharina Trost. Gut, dann fangen wir an mit Hilde Michael, dann Katharina Trost und dann geht es weiter.
So, meine Frage richtet sich auf etwas, was Sie zum Schluss nannten. Und zwar können Sie etwas näher darauf eingehen, für was und in welchem Umfang man Ihnen diesen Preis verliehen hat. Und die Frage Nummer zwei ist...
Sie meinen jetzt den Forschungspreis?
Ja, ja. Ganz recht. Und wie sah es aus mit internationalen Kontakten? Und vielleicht auch, hatten Sie Zugriff zu Zeiten von DDR auf nicht-sozialistische Soziologie?
Also NSW-Literatur, wie wir früher immer sagten. Ja, nicht? Genau. Wissen Sie, was NSW heißt?
Ja, nicht sozialistisches
Währungsgebiet. Das, also Westliteratur war die Kürze. Wollen wir erst noch sammeln oder soll ich die Fragen einzeln? Der Forschungspreis wurde mir im Wesentlichen verliehen für Arbeiten, die wir hier in Rostock als Soziologen, also nicht als, wir waren Teil von ML. Wir waren übrigens die einzige Einrichtung der DDR-Soziologie, die bei ML tätig war, was mit dem Zufall zusammenhängte. Manfred Krüger, von dem ich vorhin sprach, ich weiß auch nicht, was Soziologie ist, zur selben Zeit Sektionsdirektor ML war. Und die Auflage war, wenn du eine Abteilung Soziologie in Rostock auch gründest, dann im Rahmen von ML. Wir waren die einzigen Soziologen, die bei ML waren. Hat mir überhaupt nicht geschadet, muss ich sagen. Und ich stelle mich heute nicht hin und sage, ach, furchtbar, ich wäre lieber woanders hingegangen. Es gab ja übrigens auch bei der Sektion ML sehr intelligente und kluge Leute. Also es waren nicht alles nur Parteinachbeter. Es gab wie überall Nachbeter. Nicht nur bei ML, aber da gab es vielleicht ein paar mehr. Das würde ich durchaus. Den Forschungspreis habe ich bekommen für Arbeiten, die wir als Soziologen gemacht haben, insbesondere zu untersuchen über das Problem Arbeitskräftefluktuation, was in der DDR auch schon eine ganz große Rolle spielte. Also heute nennt man das Feinmigration von Arbeitskräften, klingt ein bisschen besser, aber es ist im Grunde das Gleiche. Warum hauen denn die Leute ab? Der Hauptfluktuationsgrund damals war, was meinen Sie, welcher? Weshalb die Leute ihre Arbeitsstätten gewechselt haben? Die Wohnung. Und heute ist es die Arbeit selbst. Das spielte damals keine Rolle. Dazu haben wir verschiedene Untersuchungen gemacht. Wir haben übrigens auch, das darf ich sagen, im Auftrage der Kreisleitung der SED Untersuchungen gemacht. Beispielsweise im damaligen Klamottenwerk Schenti hier in Rostock, wo die DDR-Jeans hergestellt worden sind, weil es dort ein ganz beschissenes Betriebsklima gab. Und wir haben dort versucht herauszufinden, warum ist das eigentlich so beschissen und was kann man dort machen und tun. Das war ein Auftrag der Kreisleitung der Partei. Also es war nicht so, dass man überhaupt nicht forschen konnte. Durchaus nicht. Und wir haben über viele Jahre fast in der ganzen Zeit sehr intensive Untersuchungen, die habe ich als Stadtsoziologe natürlich hauptsächlich gemacht, über Wohnzufriedenheit, über Stadtteilentwicklung, über soziale Beziehungen von Menschen in Neubaugebieten gemacht. Dieser Kontakt zu Architekten hat uns sehr viel geholfen. Übrigens, das nehme ich für mich in Anspruch, ein Teil der Situation, dass die Rostocker Architekten für DDR-Verhältnisse, muss ich immer wieder sagen, relativ forsch gebaut haben. Ein kleines Stückchen dazu war auch das Ergebnis unserer Arbeit. Da haben wir natürlich auch manchmal ein bisschen getürkt, das muss ich durchaus sagen. Denn die sagten immer, Mensch, Soziologen, schafft uns Argumentationen gegenüber Berlin, denn wir bauen für DDR-Verhältnisse ein bisschen teurer als die Leute in Halle, die da ihre Kästen hochziehen oder Marzahn in Berlin hochziehen. Aber wir brauchen Begründungen. Wir haben natürlich, was nicht nur getürkt war, sondern zum Teil auch so, nachweisen können, dass die Leute sich bei bestimmten Bebauungsformen einfach wohler fühlen, sozial aktiver sind. Das war die für die Genossen im Bauministerium natürlich eine überzeugende Argumentation und nicht deshalb sind letztlich die Entscheidungen gefallen, aber es war für die Architekten immer so ein bisschen flankierende Argumentation, die für sie sehr nützlich war. Und das machte sich natürlich auch publik in der Stadt, in der DDR. Es gab, das darf ich sagen, naja, sehr viele, würde ich jetzt selbststilisierend heißen, aber doch eine ganze Menge von Einladungen an mich in der DDR-Zeit, diese Dinge vorzustellen, auch in Vorträgen, in Besuchen, was ich nicht konnte, da ich bis zum Moment 28. September 1989 nicht Reisekader war. Man muss ja Reisekader sein, wenn man in den NSW-Bereich fahren wollte. Obwohl es ständige Anträge von mir gab, wurde das immer wieder abgelehnt. Dafür gab es keine Begründung, man kriegte nur die Mitteilung, die Reisekartengenehmigung ist abgelehnt. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss ich sagen, wer in der DDR-Zeit Reisekader war, muss nicht ein Schweinehund gewesen sein. Aber ein Regimekritiker war mit Sicherheit nicht. Er war mit Sicherheit linientreu. Sonst hätte er den Stempel nicht gekriegt. Und da reichten auch fachliche Kompetenz alleine nicht aus. Dass die auch vorhanden sein musste, das ist keine Frage. Aber die alleine reicht ja nicht aus. Und jeder, der sagt, er sei nur ein Kritiker des Regimes gewesen und hätte Nischen im grünen Gras gesucht oder was weiß ich denn immer, das sei dahingestellt, war zumindest kein Regimekritiker. Ich habe nicht gesagt, ein Schweine und ein Verräter anderer Leute. Ich habe auch nicht gesagt, ein Stasi-Spiel. Um Gottes Willen, das bringen Sie bitte nicht in einen Topf. Aber ein Regimekritiker war er mit Sicherheit nicht. Er war linientreu, oder Sie. Deswegen waren meine internationalen Kontakte gering. Übrigens, dass ich noch im September, also noch zu DDR-Zeiten, die Jungs aus diesem Gebäude früher waren ja nicht doof, die wussten ja ganz genau, wohin die DDR läuft, also ist ja eine Ordnung. Die hatten ja nicht alle ein Brett vom Kopf. Gab ja auch bei denen, wie bei allen Sicherheitsdiensten, ein paar kluge Leute, so ist es ja nicht. Ne? Wollen wir ja nicht vergessen. Dass ich diesen Brief, Quatschbrief, soll ich schon den Stempel auf meinen, dann, den habe ich nie mehr genutzt, ich brauchte ihn ja nachher auch nicht mehr, konnte ich ja dann. Habe ich amerikanischen Kollegen zu verdanken, Soziologen unserer Partneruniversität in Providence, den Rüschemeyers, nicht Marilyn Dietrich Rüschemeyer, zu denen ich heute noch sehr freundschaftliche Kontakte habe, die haben den damaligen Rektor Plötner in Ahrenshoop sozusagen die Pistole auf den Brust gesetzt und habe gesagt, sag uns, warum darf der Vogt nicht reisen? Der eiert dann natürlich rum. Der eierte natürlich rum. Und die haben gesagt, wenn der Vogt nicht reisen darf, werden wir darauf dringen, dass die Partnerschaft zwischen Rostock und Providence aufgehoben wird. Und hoppala, kriegt die meinen Stempel. Aber wie gesagt, er war mir nicht mehr sehr viel von Nutzen, weil es ja nicht mehr notwendig war.
Gut. Katharina Trost.
Hat oder gemeint hat zu finden.
Gut, ich will es versuchen, weil mich das natürlich bis heute immer noch sehr emotional berührt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will es aber trotzdem versuchen, so kurz wie möglich und auch so sachlich mit Abstand zu machen, wie es denn möglich ist. Ich muss dazu sagen, die Situation war die folgende. Die Ehrenkommissionen zogen sich ja über eine ganze Zeit, fast anderthalb Jahre also,
länger sogar.
Also ich sage mindestens anderthalb Jahre. Ich war, also ich weiß nicht aus welchem Grund, ob die nach Buchstaben gegangen sind oder was, eigentlich ziemlich spät dran im Vergleich zu anderen Kollegen, die schon früher also diese Ehrenkommissionen hinter sich haben bringen müssen. Mein Platz 1 war 3 bis 4 Tage und die Verkündigung des stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Soziologie hier im Konzilzimmer. Die Leiter der Berufungskommission mussten ja immer ihre Liste vorlegen und sich auch begründen, weshalb. Die Anhörung bei der Ehrenkommission war 3 oder 4 Tage, bevor der Lars Clausen hier im Konzilzimmer die Liste bekannt gab. Die sicher einige geschockt hat. Ich habe auf diesen Bescheid der Ehrenkommission ungewöhnlich lange gewartet. Normalerweise kriegt man die so nach 3 Wochen, 4 Wochen, also wenn man jetzt die Anhörung hatte, nach 3 bis 4 Wochen kriegte man
den ersten Bescheid und dann wurde ja noch gewartet, wenn was von der Stasi kam.
Ja, na gut, das war bei mir schon erledigt durch die Überprüfung, die zweifache Überprüfung als Dekan. Da wurden ja die Dekane völlig zu Recht auch, meine ich, sowieso gescheckt und da, ich weiß daher von diesem Bericht, dass über mich eine 7-bändige Akte noch existent ist. Also bei der Stasi.
Achso, ich dachte jetzt Ehrenkommission, die ist bei mir.
Nein, nein. Um Gottes Willen.
In meinem Archiv.
Nein, bei der Stasi, ja, also bei den Stasi-Unterlagen. Ich habe da bis heute nicht reingeguckt, werde das auch nicht tun. Wenn Sie es wissen wollen, warum, sage ich es Ihnen später. Zurück zu Ihrer Frage. Ich bin überzeugt, aber das ist Spekulation. Deswegen habe ich gesagt, es ist Spekulation.
Müssen wir vielleicht doch nochmal nachgucken.
Es ist Spekulation. Der Platz 1, das ging nicht. Der Junge musste da irgendwo weg von dem Platz 1. Wie kann man es machen? Über fachliche Dinge ging es nicht. Denn die Kommission hat ihr Urteil gefällt. Oder man hätte der Kommission Formfehler unterstellen müssen. Ja, die waren aber nicht da. Auch das hat man mit Sicherheit versucht, kann ich nur darüber spekulieren. Aber die waren nicht da. So, also die einzige Möglichkeit, den Vogt auszuhebeln, diese C4-Professur zu kriegen, war über die Ehrenkommission. Und das hat man gemacht. Ich kann darüber nur spekulieren. Und ich bitte es auch so, meine Worte zu werten und auch zu Protokoll zu nehmen. Denn ich habe gute Gründe, es zu glauben, dass es so gelaufen ist. Denn ich habe 10 Wochen warten müssen auf meinen Bescheid. Obwohl Stasi-Unterlagen war alles klar. Mein persönlicher Betreuer war der Herr Pelz. Ich hatte ja jeder einen persönlichen Betreuer auch. Betreuer, der Sprecher. Betreuer würde ich das nicht nennen wollen. Aber na gut, hier war jemand, der den Vorgang dort vorgestellt hat. Und da war er für mich zuständig. Ich habe nach 6 bis 7 Wochen den Herrn Pelz angerufen. Ich habe gesagt, Herr Pelz, ich möchte an dem mal wissen, wie sich die Ehrenkommission entschieden hat. Was denn da nun rauskommen soll und wie das Urteil über meine Person, was die Ehrenhaftigkeit, darum ging es ja, betrifft. Ja, in der 10. Woche habe ich den Herrn, den Bremer, wie hieß er? Ich musste bloß nachgucken. Ich habe den Bescheid der Ehrenkommission hier mit.
Formanek,
ja. In Bremen angerufen und habe gesagt, Herr Formanek, es ist jetzt die 10. Woche, ich habe immer noch nicht. So, dann bin ich zum Rektor Mees gegangen. Da habe ich gesagt, Herr Mees, Sie haben da sicher Zugang. Tun Sie mir noch einen Gefallen. Rufen Sie doch mal bei der Ehrenkommission an und fragen Sie mal, es geht jetzt um den Dekan Vogt, es standen noch neue Dekanswahlen an und so, die Neugründung der Fakultät, da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Und der Mees übrigens auch ein Magdeburger wie ich, er hat in Krakau gelebt, ich in Sudenburg. Wir sind ja fast gleichaltrig, er ist ein Jahr älter als ich. Sagte, gut, Herr Vogt, das mache ich. Im Rektoratio, an seinem Schreibtisch, werde ich nie vergessen. Und er stellte den Hörer auf Mithören. Und rief den Sekretär der Ehrenkommission, den Namen weiß ich nicht mehr.
Peters.
Das
ist ja auch sein Sekretär gewesen.
Ja, an und sagte, Herr Peters, Was ist mit dem vor? Ja, das ist gestern gerade reingekommen. Hat er mir jetzt gesagt, lese es mir vor. Dem Rektor werden Sie es doch wohl sagen können. Das hat er gemacht. Und das ist der Text, der hier drin steht. In diesem Ding. Und ich will nur den entscheidenden Satz hier sagen. Nur an die Ehrenkommission. Ein Fehlverhalten während seiner Zeit als hauptamtliches Mitglied der Hochschulgruppenleitung festgestellt. Sie empfiehlt daher unter Bezug auf Artikel MEC, ein Amt in der akademischen Selbstverwaltung auszuüben. Und jetzt kommt eine Sache, die mich bis heute ärgert, dass ich damals nicht gemacht habe. Oberhalb der Institutsebene zeitweise für die gegenwärtige und folgende Wahlperiode abzuerkennen. Das war schon ein verfassungsrechtlicher Fehler. Ich hätte sofort vors Verwaltungsgericht gehen müssen. Denn das stand nicht in den Gesetzesparagraphen drinne. Dann würde ich sagen, bis zum Institutsdirektor kann man ein Schwein sein. Darüber nicht mehr. Ja, also das, ich Dussel war damals so erregt, dass ich es nicht gemacht habe. Hätte wahrscheinlich zur damaligen Zeit auch nicht furchtbar viel gebracht.
Das ist ja nur eine Empfehlung. Mehr ist es ja nicht.
So, und die Begründung war, die Tätigkeit von Herrn Professor Vogt als erster Sekretär der Hochschulgruppenleitung der FDJ an der Universität in der Zeit von 1963 bis 65, das war die, über die wir vorhin gesprochen haben, kann wegen des weit zurückliegenden Zeitraumes nicht mehr als Fehlverhalten gewertet werden. Nur weil die Zeit so weit zurückliegt. Ansonsten war es nur, weil die Zeit zurückliegt. Aber jetzt kommt es. Herr Professor Vogt war von 71 bis 89 Mitglied des Beirates für soziologische Forschung an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED. Das stimmt definitiv, das habe ich auch überall angegeben. Das hat er eigentlich mit Politik gar nichts zu tun. Die Genossen haben wohl gedacht, wir haben immer den Genossen Erich Honecker da zum Frühstück zu Gast gehabt oder sowas. Die GEWI-Akademie war damals das Leitorgan für die gesellschaftswissenschaftliche Forschung. Demzufolge, da ich Mitglied dieses Rates war, gehörte ich dazu. Logisch, das habe ich auch angegeben in all meinen Unterlagen. Und dann stand langjähriges Mitglied der Disziplinarkommission der Universität Rostock. Stimmt auch, hatte ich auch angegeben. Und hat im Rahmen seiner populärwissenschaftlichen Arbeiten politisch-propagandistische Tätigkeit entfaltet. Ja, das war eines davon, die OZ-Artikel, die da drin waren. Das war die Begründung. So, und daraufhin passierte dann das andere, dass die Frau Schnurr mich zu sich bestellte und sagte, Herr Kollege Vogt, es tut mir ja so leid. Aber Sie werden verstehen, ein neuer Professor, der muss als Dekan bereitstehen können, als Prodekan bereitstehen. Der muss vielleicht sogar Prorektor werden. Da Sie aber die nächsten 4 Jahre das nicht dürfen, sondern nur bis zur Institutsebene. Ne? Da können Sie allmöglichen Scheiß machen. Darüber hinaus dürfen Sie nicht. Das hat sie nicht gesagt. Aber für die großen Aufgaben der Universität sind Sie halt nicht einsetzbar. Ich kann Sie auf diesen ersten Platz, auf die C4-Professur, nicht berufen, aber ich werde dafür sorgen, dass Sie übernommen werden. Schön. Wenn Sie alle davon so überzeugt wären, massiv und Drecksgabe, hätten Sie das nicht gemacht. Und das ist meine Vermutung. Hier ist, es gibt auch noch ein paar andere Quellen inzwischen, die ich hier nicht nennen möchte, die mir bestätigen, dass hier gemauschelt worden ist, bis zum geht nicht mehr. Na gut, ich habe es verwunden mit einer Narbe im Blinddarm, ab und zu piekt er noch. Wenn das reicht, mehr möchte ich. Und über die anderen Dinge möchte ich nicht reden. Die sind noch mehr Spekulationen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so gelaufen ist.
Ja. Daniel Münzner, dann Heiko Maaske. Daniel Münzner, bitte.
Ich würde gerne mal wegkommen von den sagen wir mal, einzelnen Ereignissen, die es da im politischen Bereich gibt. Sondern mich würde vor allem interessieren, was hat die Wissenschaft Soziologie ausgemacht zu Ostzeiten? Was war ihre Arbeit? Heute würde man vielleicht sagen, gibt es so 2 Bereiche in der Soziologie, die man so gut unterscheiden kann. Vielleicht die theoretische Soziologie, die, so mein Eindruck, auch in den Bereich der Philosophie viel hineinspielt. Und dann Sachen einer anwendungsorientierten Soziologie, einer empirischen Sozialforschung. Was hat die Soziologie zu ostdeutschen Zeiten ausgemacht? War das groß was anderes, was man in Westdeutschland gemacht hat? Ist es groß etwas anderes, was wir heute machen?
Das ist so eigentlich fast gar nicht in einem Satz zu beantworten. Aber ich will es trotzdem versuchen, in 2 oder 3 Sätzen zu beantworten. Erstens gab es natürlich diese, ich sag mal, beiden Bereiche, die es heute ja auch gibt und wahrscheinlich in jeder Wissenschaft gibt, mehr zu theoretischer Grundlagenforschung und mehr zu angewandter empirischer Forschung, die gab es auch in der DDR-Soziologie. Die theoretische Forschung orientierte sich in erster Linie auf Fragen Sozialstruktur der DDR, Verhältnis Arbeiterklasse-Intelligenz, übrigens ein Thema, das bis zum Untergang der DDR und zwar auch schon während DDR-Zeiten zunehmend kritisch, ich sage zunehmend kritisch, was nicht heißt, wie man es heute schreiben würde, diskutiert worden ist, was heißt denn Annäherung zwischen Arbeiterklasse und Intelligenz? Wären die Intellektuellen nur alle Arbeiter oder wären die Arbeiter so intellektuell wie die Intellektuellen? Nicht? Also diese Frage, die natürlich politisch doktriniert war von oben, nicht? Aber durchaus, ich sag mal, ich meine, ich darf eins nicht verhehlen, im Kreis unserer Soziologenkollegen an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften, ZKD, wurde sehr offen und freimütig diskutiert. Das kann ich durchaus sagen. Und es war, Rudi Wadig war damals ja der letzte Chef der Soziologen, der immer sagt, Genossen, tut mir eingefallen, haltet aber die Schnauze, wenn er diesen Raum verlässt, sonst kriegen wir Ärger. So, das war fast sein Standardwort, aber da war schon durchaus eine Vorstellung, was denn da alles falsch läuft und was man machen kann, aber das war natürlich sehr begrenzt. In der empirischen Forschung, in der angewandten Forschung also, hatte man eigentlich relativen Spielraum. Es gab drei Bereiche, in denen keinerlei empirische Forschung reinführen durfte. Das war Armee, Staatssicherheit, logisch, fast dazu, Kirche und Polizei. Das war eine rigorose Sperre, also über das Verhalten von Polizeibeamten oder das Verhältnis von Kirche und Staat. Das war auch eine Absprache zwischen der Staatsleitung und der Kirche. Und wie wir alle wissen, wir brauchen ja nicht das Exempel von Polen jetzt abzuwarten. Auch große Kirchenfürsten waren ja durchaus nicht gerade Regimekritiker. Nicht von Ausnahmen abgesehen, das muss man ja auch zeigen. Werfe ich Ihnen noch gar nicht vor, aber die Wende war natürlich schön, sich da auf den Altar zu stellen und zu sagen, wir waren immer gottesfürchtig und gegen die Anagazo war es ja auch nicht. Aber trotzdem war eine Absprache über Kirche und Staat wird nicht geforscht. Ansonsten konnte man sich dort relativ frei bewegen. Relativ frei bewegen, also das heißt, wenn man Aufträge hatte, wir hatten also von den Architekten habe ich schon erwähnt, von der Kreisleitung der SED hatten wir, vom Seehafen Rostock haben wir die Analyse gemacht, vom Dieselmotorenwerk Rostock haben wir die Analyse gemacht, wie man die Arbeitszufriedenheit durch technologische Veränderungen verbessern konnte. Das konnte man relativ alles machen. Passiert ist danach nichts. Übrigens heute auch nicht. Als ich in Berlin eingeladen wurde vom damaligen Präsidenten des Zentrums für Wissenschaften, Professor Zapf, sehr netter älterer Herr, der mich außerordentlich unterstützt hat, muss ich sagen, auch beim Aufbau dieses damaligen neuen soziologischen Instituts. Er sagte beim Armutessen mal zusammen, wissen Sie, Herr Vogt, was Forschung und deren Umsetzung betrifft, haben wir eigentlich nicht so viele Unterschiede. Einen gibt es. Wir konnten alles forschen, was wir wollten. Also wir, die Westdeutschen damals. Wir konnten alles forschen, was wir wollten. Hören wollte es auch keiner. Und sie konnten nur begrenzt forschen, aber hören wollte es wahrscheinlich auch keiner. Da habe ich gesagt, da haben Sie völlig recht. Da sehen Sie, so unterschiedlich sind unsere, was die empirische Seite anbetrifft. Sie hatten noch eins mit dem Lesen der Literatur, fällt mir in diesem Zusammenhang ein. Das war natürlich sehr begrenzt, keine Frage. Aber keinesfalls unmöglich. Keinesfalls unmöglich. Nicht so wie heute hingehen und das Angebot arm, Massa, behaupte jetzt mal frech, Herr Krüger, rufen Sie mich zur Ordnung, wenn ich zu frech bin. So viele Bücher von dem Schund, die da stehen, braucht man eigentlich gar nicht. Also at least davon könnte man gut aussortieren oder so einen ernsthaften wissenschaftlichen Verlust geben würde. Das war jetzt, die ziehe ich zurück, streiten Sie schon jetzt im Protokoll. Ja, also einfach unlauter. Aber es gab ja auch Bestände, beispielsweise auch in der Institutsbibliothek ML gab es auch klassische Literatur. Was also die Klassiker der bürgerlichen Soziologie, sage ich mal, was weiß ich, Weber, Simmel, Elias und so, die waren noch relativ gut zugänglich, fast nicht zugänglich waren, waren also neuere Arbeiten, sagen wir mal so, ab der 60er Jahre aufwärts. Da kam man, also wir zumindest so gut wie nicht rein. Ich bin sicher, es gab einige Arbeiten, wo da musste man dann diesen Giftschein da haben, dass man an diese Literatur ran muss. Das musste man begründen, was natürlich bei einer Untersuchung über Arbeitskräftefluktuation einigermaßen schwierig war, zu begründen, dass man nun eine Studie, was weiß ich, eines Kölner Kollegen unbedingt sehen muss, um das richtig zu machen. Also was die Klassiker der bürgerlichen Soziologie anbetrifft, war die Begrenzung nicht so furchtbar eng. Da konnte man schon, es war schon schwierig. Also ich habe mir gesagt, als die westdeutschen Kollegen herkamen, und ich muss sagen, hatte ein außerordentliches Glück, zu dem zählt selbstverständlich auch Kersten Krüger, mir sind eigentlich in meinem Fachgebiet und auch im näheren Umfeld immer nur sehr sympathische Versis begegnet. Also ich konnte in das Horn der arroganten Kollegen nicht einstoßen. Die hat es sicher gegeben, da bin ich überzeugt, aber das kann ich nicht sagen. Also da hatte ich keine Schwierigkeiten mit. Aber wie gesagt, die Einschränkung war schon da und die westdeutschen Kollegen hatten zwei Vorteile. Erstens, sie hatten sehr viel größere Kenntnisse auf dem Gebiet, ich nenne das jetzt immer so, der modernen soziologischen Literatur. Gar keine Frage. Und das kann man auch in 3-4 Jahren nicht alles nachholen. Das ist nicht möglich. Sie hatten eine bessere Sozialisation in die wissenschaftlichen Organisationen der Soziologie. Und sie hatten natürlich sehr viel bessere Auslandskontakte, was weiß ich, nach Amerika, nach Frankreich und so. Und das tat dann schon manchmal weh, wenn der eine oder andere, ohne damit zu klingeln, aber auch sagte, also mein Kollege in Paris, nee, das war ja der in London. Da haben wir manchmal gesagt, ja, ich rede von meinem Kollegen in Dresden. Das war ja auch schon ganz schön. Also das sind Vorteile, die sie zweifelsfrei hatten und die ihre Startbedingungen auch in diesem neuen Aufbau der Universität erleichtert haben, aber ich kann mich an keine Situation erinnern, wo das in irgendeiner Weise ausgespielt worden ist. Und nun bin ich so eitel für mich zu sagen, ich habe mir da auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Also auch als Institutsdirektor nicht. Und ich habe einen Kollegen mal gesagt, weißt du, lieber Kollege, mit Messer und Gabel kann ich auch essen. Und den Hintern putze ich mir auch noch ganz vernünftig, wahrscheinlich genauso wie du. Also du warst mir nicht belehrt über das ABC der Soziologie. Da war auch Ruhe, wir haben uns beide sehr gut verstanden. Das muss ich sagen. Aber das war wirklich die Ausnahme. Der hat es vielleicht auch gar nicht so böse gemeint, wie ich da allergisch drauf reagiert habe.
Gut. So viel kann ich. Heiko Maski?
Ja, also bei mir haben sich inzwischen drei Fragen ergeben, die aber eng miteinander zusammenhängen.
Das ist immer gut.
Also ich versuche das so ein bisschen nach Ihrer Vortragsreihe zu beginnen. Das eine ist, Sie hatten ja gesagt, dass Sie an der Uni geblieben sind, nachdem man Ihnen eine Wohnung beschafft hatte. Und dann sind Sie ja innerhalb der FDJ, haben dort 2 Jahre ein Amt gehabt und sind aber vorzeitig entlassen worden. Da würde mich interessieren, weil wir Sie jetzt auch als sehr offen, sehr direkt erleben und durchaus auch sehr pragmatisch orientiert, was dann Ihre Amtsführung hat, den
Zentralrat der FDJ.
Nicht gefallen. Die zweite Frage geht in diese Richtung, und zwar hatte ich das Glück, gestern bei Herrn Berger drin zu sitzen in meiner Vorlesung. Und er hat gestern ausgeführt, dass die DDR eigentlich von Anfang an in Anführungsstrichen eine Totgeburt war, soziologisch. Das
was für
eine Art Totgeburt.
Ach so, das heißt, ich habe es nicht verstanden.
Seit der Gründung war die Sterbeziffer höher als die Geburtenrate. Das heißt, die DDR hat permanent, nicht nur durch Abwanderung, sondern schon durch ihre Grundstruktur an Bevölkerung verloren. Da würde ich von Ihnen gerne wissen wollen, inwiefern war das in der DDR-Soziologie bekannt und was davon durften Sie sagen, was nicht, weil das ja doch sehr problematisch ist, als Arbeiterbauernstaat zu sagen, wir haben keine Kinder. Und dann als drittes, Sie haben ja selber gesagt, Sie haben eine 7-bändige Akte bei der Stasi, also vermute ich mal, dass Sie dort mehr als nur aufgefallen sind.
Nehme ich mal auch an.
Wissen wollen.
Papier war knapp.
Inwiefern haben diese Leute Ihnen Probleme gemacht bei Ihrer Forschung, nicht nur auf den Artikel, weil, also ich habe jetzt den Artikel auch ganz lesen können, also würden Sie das Ding heute, beziehen Sie heute wahrscheinlich noch auch wieder Probleme, weil es einfach zu ehrlich ist, also für mein Empfinden jetzt, da hätten Sie heute genauso Probleme wahrscheinlich. Also inwiefern wurden Sie da an der wissenschaftlichen Arbeit gehindert, weil der Artikel ist ja wissenschaftlich, aber man darf halt nicht alles machen, der Wissenschaft anscheinend zumindest publizieren.
Gut, ich versuche das auch so kurz, auch wegen der Zeit wie möglich zu beantworten. Fangen wir mal hinten an. Ich habe nie feststellen können, ob es passiert ist, weiß ich nicht, dass die Staatssicherheit in Forschungen, die wir gemacht haben, da irgendwie reingeguckt, geschaut, gemacht hat. Ich habe das nie feststellen können. Übrigens ist es ein ganz großer Irrtum. Ich meine, jetzt spricht auch kaum noch jemand darüber, aber so kurz nach der Wende, als wäre die Stasi hinter jedem DDR-Bürger hergelaufen. Das ist ein großer Blödsinn. Das hätten sie gar nicht geschafft, schon kapazitätsmäßig, obwohl sie nun nicht gerade schlecht ausgestattet waren, die Personen, was die Technik anbetrifft, war es Mittelalter, aber wie wir denn im eigenen Haus hier nachher gesehen haben, hier wurde ja noch abgebaut, da waren wir ja schon drin, und da habe ich ab und zu mal geguckt, und mein Bruder, der ist Telefonelektroniker, der sagt, was, das waren deren Abhörer, das kann nicht wahr sein, diese schwarzen Mohnköpfe, die hatten wir im Ersten Weltkrieg schon. Also, weil technisch waren sie nicht besonders, aber personell sicher schon. Die Staatssicherheit war immer an bestimmten Personengruppen besonders interessiert. Das waren intellektuelle Künstler, soweit sie wie Künstler mal sind, irgendwo aktiv wurden. Das waren auch Arbeiter, Angestellte, die irgendwo in irgendeiner Weise politisch auffällig wurden durch andere Meinungen, durch resistente Meinungen, durch das Stellen von Ausreiseanträgen. Ansonsten hat die Stasi sich im feuchten Kehricht um den Bürger der DDR gemacht. Und wer geschickt genug war, konnte da eine ganze Menge machen, ich sage mal, ohne erwischt zu werden. Also zwar, manche waren ja regelrecht erstaunt, als sie ihre Anträge bei der damals noch Gaukbehörde einreichten und dann der Bescheid kam, ja, über sie gibt es doch keine Akte. Was? Das kann nicht sein. Ich habe doch da und da mich aufgeregt und so. Also so war es nur auch nicht. Und ganz bestimmte Gruppen, die wurden ja auch spezifisch von Leuten bearbeitet. Was die Forschung anbetrifft, habe ich da nie irgendetwas feststellen können, dass von da aus irgendwelche, weshalb ich die 7 Bände bis heute nicht angeguckt habe. Mit einem Satz. Ich habe Angst davor. Ich habe Angst davor. Ich habe Angst davor, dort Menschen zu entdecken, denen ich bis heute vertraue. Vielleicht auch Familienangehörige, Verwandte. Wie gehe ich denn damit um? Und deswegen habe ich nach langer Diskussion mit meiner Frau gesagt, wir gucken uns das nicht an. So kann ich immer diesem und jenem noch anständig in die Augen sehen, ob ich das hinterher noch kann. Und was lade ich mir da auf für Probleme? Ich weiß nicht, ob ich die noch verarbeiten kann. Und das will ich mir nicht mehr antun. Wenn es ginge, würde ich sagen, in meinem Beisein, nehmt die 7 Bände und schmeißt sie in einen brennenden Ofen. Aber darüber möchte ich ein Protokoll haben. Damit könnte ich auch noch leben, aber reingucken tue ich nicht. Das nur als kleine Nehmung, das geht nicht zu Ihrer Frage eigentlich direkt. Jetzt bin ich mal so frech zu sagen, was der Kollege Berger da, wenn er es denn so gesagt hat, wie Sie es gesagt haben, dann ist es Käse. Dann ist es Käse. Der Bevölkerungsverlust der DDR war natürlich eindeutig in den Jahren der Republikflucht dadurch bedingt, gar keine Frage. Da kam die Hauptquelle her. Die Geburtenrate war auch damals schon relativ hoch. Der Bevölkerungsverlust der DDR ist keinesfalls so wie eine Kurve gefallen. Und der stieg an, blieb dann konstant und ging nachher etwa ab 1985, 86 auch schon zurück. Da gingen nämlich auch die Geburtenraten schon erheblich zurück. Da gab es schon eine gewisse Voranpassung an den Westen. Wenn man jetzt nicht bewusst im Sinne des Verhaltens der Menschen, nicht aber dass individuelle Tendenzen, die Angst, der Druck auf die Arbeitsplätze wurde ja auch schon größer, wenn auch nicht so in dem heutigen Maße. Es ist gar keine Frage. Wo es nachdem die Grenzen absolut dicht war, kann ich mich nicht erinnern, dass wir einen akuten Bevölkerungsrückgang in der DDR hätten, jeweils nicht in Größenordnung. Nicht in Größenordnung. Und daraus ein totgeborenes Kind, da müsste ich genauso sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist ein totgeborenes Kind. Ja, also so eine Formulierung halte ich nicht für besonders günstig. Wissen Sie, in dem Zusammenhang will ich Ihnen eins sagen. Ich habe mich immer darüber geärgert, dass man den Bonzen um Honecker und Ulbricht und Stalin und Khrushchev alles Mögliche vorwirft, völlig zu Recht vorwirft. Persönliche Bereicherung, Egoismus, Zentralismus, alles sicher richtig. Das ist nicht ihr eigentliches Verbrechen. Wissen Sie, was in meinen Augen ihr eigentliches Verbrechen ist? Dass sie durch ihre Verhaltensweise die Idee einer sozialistischen Gesellschaft derartig diskreditiert haben, dass man darüber heute nicht mehr sachlich, noch nicht, wieder sachlich diskutieren kann. Und wenn man irgendwo in einem Vortrag oder einem Gespräch sagt, wir brauchen eine andere Gesellschaftsordnung, vielleicht ein bisschen mit Sozialismus, kommt sofort, ach so ungefähr, jetzt überziehe ich ein bisschen, rote Ecke und du kommst von ML, klar, merkt man dir immer noch an, das haben wir doch alles erlebt, was dabei herauskommt. Das ist diese Diskreditierung dieser im Grunde guten Idee. Ich bin felsenfest davon überzeugt, der Kapitalismus ist nicht das Ende der Menschheit oder vielleicht doch. So, Zentralrat der FDJ, wir standen aus verschiedenen Gründen ein bisschen in der Kritik. Das, was ständig lief, war, dass unsere Beitragskassierung schleppend war. Das heißt, wir mussten ja, die FDJ war ja, mussten wir ja Beiträge abführen und da lagen wir immer so bei den Terminen bei 55-60%. Daraus wurde natürlich unterlegt, die Führung der FDJ an der Universität arbeitet ideologisch nicht gut. Das ist klar. Wenn die Studenten nicht ordentlich bezahlen, wollen sie nicht mit der FDJ zu tun haben. Es wurde also die Ideologie sozusagen hinter die Beitragskassierung gestellt oder eigentlich davor. Und die Beitrag oder die Mangel oder schlechte Beitragskassierung als ein Ausdruck schlapper ideologischer Arbeit der Führungskräfte der FDJ erwähnt. Dann kam, wie gesagt, diese Schlüffner-Geschichte dazu, die passte genau in das Bild von mir da oben. Und dann gab es noch ein anderes. Der Kollege Moll, der hier war, nicht? Der war ja mein Nachfolger in der FDJ. Das war der letzte FDJ-Sekretär, der sich erlaubt hat, der hat es nicht gemacht, weil er ein bisschen zu ängstlich für solche Sachen war, einen großen Unifasching zu machen. Und während meiner Amtszeit habe ich zwei gemacht. Einen draußen in Marien-E, also nicht ich alleine, zusammen mit FDJlern, mit Studenten. Eine Riesenparty über 3 Tage, 1200 Studenten in Marien-E und das letzte Mal in der Tschaikowski-Halle. Ja, nicht, weil die Armee damals noch früher, die da hinten war, da waren es etwa 800, 900 Studenten. Wir gingen da nicht rein. Das war ein Risiko. Weil die Studenten natürlich auch damals schon etwas frech waren. Und da Bilderchen selbstgemalte an die Wand hängten, die dem damaligen Moralverständnis unserer Obrigkeit nun nicht sehr angenehm waren. Und das eine oder andere auch. Bei dem letzten Fasching in der Tschaikowski-Straße passierte Folgendes. Ich nannte bis dahin, übrigens auch im internen Kreis, die Genossen dieses Hauses immer die Pappnasen. Warum? Das hängt mit dem letzten Fasching in der Tschaikowski-Halle zusammen. Wir hatten damals es gewagt, eine schwedische Kapelle, so eine, das damals so war, einzuladen, was also übrigens auch geklappt hat. Ist mir heute noch nicht klar, wieso wir damit durchgekommen sind, dass die hier einreisen durften. Aber das passierte. Die standen in Warnemünde mit der Fähre hier und kamen erstmal nicht rein. Klar, weil da die Genossen dieses Hauses mit ihrer Uniform standen und sagten, nehmen Sie erstmal Platz, Sie waren höflich, nehmen Sie erstmal Platz. So, dann ging das über dieses Haus. Wer hat die eingeladen? Hochschulgruppenleitung der FDJ, wer ist der Sekretär? Vogt. Wer ist der Parteisekretär? Krüger. Dann mussten wir noch nachts hier in dieses Gebäude, jetzt muss ich mal gucken, wo
da,
jetzt...
Da.
Ja, wo, das,
wirklich da.
Wo das Hauptgebäude ist, ja, da, ja. Wo jetzt das Landgericht ist. Ja?
Genau, hier hinter uns.
Aha,
der Zugang ist vermauert.
Aha. So, da hatten wir das erste Mal das Glück, das war morgens um 4 Uhr, wir wurden aus dem Betten geholt, der Krüger und ich, mussten wir dorthin zu dem Chef der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit, so hieß das ja damals. Und das war so ein halber Sachse und so, ja, wie kommt ihr denn dazu, so eine Punker da hier einzuladen, Schweinerei politisch, dann sind sie immer hier, macht das, aber dass mir da nichts passiert, ich werde euch 20 Genossen schicken zum Fasching. Ich will von dir 20 Karten haben, damit die auch Einlass kriegen. Wir mussten natürlich erstmal ein bisschen so machen. Kriegt er auch seine 20 Karten. Das Schöne war nur, das war natürlich im Schnitt auch ein klein wenig älter als der Durchschnitt der Studenten. Weil sie hatten wahrscheinlich schon die Jüngsten dieses Hauses rausgesucht, ich weiß nicht, auch immerhin. Nur, damit sie ein bisschen faschingsmäßig aussahen, hatten sie alle die gleiche Pappnase. Und die Studenten kriegten das ja wohl mit. Ja, die haben keinen Tropfen Alkohol getrunken, gingen immer, aber sie haben ihre Arbeit. Ja, auch arme Schweine, die haben sich ja selber Bild vor der Arbeit. Und die Studenten gingen dann immer hin und sagten, na du, Wir kloppen die immer auf die Pappnasen und seit der Zeit sind die bei uns Pappnasen in diesem Haus. Und das alles so zusammen, das Bild war natürlich, die Genossen in Rostock führen die politische Arbeit der Freien Deutschen Jugend nicht ordnungsgemäß. Und es wird Zeit, dass wir da aufräumen. Und der Moll hat sich übrigens, ich will nicht, um Gottes Willen, den George Moll nicht schlecht machen. Der hat gesagt, nein, ich mache kein Fasching wieder. Also was, der und dann machten nur noch die Fakultäten unter sich. Der Chemiker-Fasching war dann nachher, ist ja bis heute noch berühmt und sowas. Aber ein Fakultätsfasching hat dann nach mir keiner mehr gemacht von der FDJ, weil ihnen das wohl etwas zu heiß war. Mir hat es immer großen Spaß gemacht, aber es war auch nervig. Vor allem der letzte in der Tschaikowski-Straße, das war das Schlimmste. In der Tat, ja.
Gut, die Zeit ist abgelaufen. Wir haben noch jetzt Christian Hall, bitte.
Ja, ich würde noch mal ganz gerne auf die dritte Hochschulreform zu sprechen kommen, weil das bei uns ja auch ein bisschen das Hauptthema war. Und zwar im Jahr 1968, ja, seit Ihrer Promotion, Herr Professor Vogt, inwiefern sind Wortveränderungen eingetreten, die Sie direkt tangiert haben, ja, eben die Trennung von Lehre und Forschung, die Sektionsbildung. Und wir haben schon das kurz angesprochen, Sie haben ja schon gesagt, die Forschungsergebnisse lagen zwar vor, aber es ist nicht viel passiert damit. Man sollte ja aber gerade diese Hochschulreform dafür sorgen, dass eben eine noch stärkere Einbindung der Sektionen in den gesellschaftlichen Rahmen erfolgen sollte. Inwiefern ist das tatsächlich passiert oder war das?
Die Frage, ich weiß, worauf Sie zielen, ist für mich insofern ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich diesen Prozess, den Sie jetzt konkret meinen, eigentlich immer nur ein bisschen am Rande erlebt habe. Die Sektion Marxismus-Leninismus, zu der ich ja gehörte mit meiner Abteilung, hatte da ohnehin immer eine Art Sonderstatus. Nicht im Sinne, dass die das nur besonders gut gehabt hätten oder so. Aber man hat von ihnen eigentlich im Grunde gar keine Forschung erwartet. Die wurde auch dort so gut wie nicht gemacht, außer bei den Soziologen. Das sage ich jetzt nicht überheblich. Ja. Die haben ihre Lehrtätigkeit gemacht und sonst weiter nichts. Ich selber habe, soweit ich dann auch Kontakt zu anderen Sektionen hatte, denn wie gesagt, wir waren ja immer lehrmäßig vom Wohlwollen der Sektionsdirektoren abhängig. Soziologie war ja kein Pflichtfach in irgendeiner Weise. Die Sektionsdirektoren haben gesagt, ja, was der Vogt und seine Leute da machen, das darf ich jetzt mal sagen, das ist eigentlich auch gut für unsere Studenten, die sollen sich das mal ein oder zwei Semester ruhig mal anhören. Aber wir waren da auf die auf das Wohlwollen sozusagen der Sektionsdirektoren angewiesen, ob wir da lehren durften oder nicht. Ich selbst habe eine solche Einschränkung von Lehre und Forschung, also die jetzt durch diese Reform besonders deutlich zu spüren gewesen wäre, eigentlich nie erlebt. Wissen Sie, wenn sich heute, nun muss ich wieder etwas böse sein, Kollegen hinstellen und sagen, durch die dritte Hochschulreform konnten sie nicht so richtig forschen, weil das ja nicht so reinpasste. Es gibt ja ein paar Kollegen, die das tun. Das ist einfach falsch. Wer forschen wollte, konnte forschen. Ob er dann immer die nötigen Mittel, vor allem bei den Naturwissenschaftlern, also an Technik und Ausrüstung, das war zweifelsfrei. Schwierig. Ich meine, wir brauchten als Soziologen nicht mehr als ein bisschen Papier und einen Kugelschreiber, den gab es selbst zu DDR-Zeiten schon, nicht, und einen Rechenschieber und zum Schluss, kurz bevor der Gerfen Krüger kam, hatten wir ja auch schon einen alten Computer da unten stehen, nicht, den man heute wahrscheinlich den Enkelkindern zum Spielen geben würde, sicher, aber immerhin, nicht mal die, ach richtig, die sagen ja, Opa, was bist denn du damit? Das ist schon richtig. Also wer forschen wollte im Rahmen der Möglichkeiten, der materiellen Bedingungen, das war schwierig, keine Frage, konnte das tun. Wissen Sie, die Einheit von Forschung und Lehre wird an den heutigen Universitäten gepriesen. Durchgeführt wird sie so gut wie nicht, von Ausnahmen abgesehen. Es mag jetzt wieder ein bisschen überheblich klingen, aber 2 Jahre vor meiner Emeritierung hat mein C3-Lehrstuhl, dieser C3-Lehrstuhl, 57% der gesamten Drittmittel der Fakultät eingeworben. Und wir sind aber in 26 Professoren gewesen. Davon gingen 57% an die C3-Professur Vogt in der Soziologie. Und alle anderen reden über die Einheit von Forschung und Lehre, die man natürlich heute kann, die ja sogar gefordert wird. Schauen Sie sich doch mal um. Mehr wollte ich tun.
Gut, ich denke, wir werden die Runde beschließen. Mit Dank. Ich will aber eine Schlussbemerkung machen. Die Einheit von Forschung und Lehre, das wissen Sie, von der halte ich sehr viel. Und was die Drittmittel angeht, da bin ich auch Millionär.
Genau.
Insoweit ist es möglich, wenn auch nicht möglicherweise geregelt. Wir danken Herrn Vogt, das war ein außerordentlich lebendiges und ich denke für die Alltagsgeschichte, für unsere eigene Erfahrung ganz wichtiges, nicht nur Referat, sondern eine weiterführende Diskussion. Sie führt ganz bestimmt zu einer Differenzierung der Vergangenheit, in jedem Falle zu einer Bereicherung an Kenntnis. Und so möchte ich auch sagen, das gehört auch zur Geschichte, an Verständnis. In dem Sinne, vielen Dank. Wir werden uns wiedersehen. Das ist das nächste Mal aber eine Doppelsitzung. Und ich möchte Sie aber bitten, wenn Sie noch können, einen ganz kleinen Moment hier zu bleiben oder sich in die Liste einzutragen der Literaturrecherchen, um die ich bitte. Ich habe eine Liste vorbereitet, Sie haben mir eine Menge E-Mails von mir bekommen.
Im Umlauf, also
das muss ich erstmal.